Hallo und herzlich willkommen zur 232. Ausgabe meines Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Ich spreche heute über das Verhältnis von Unternehmen und Staat. Über ein Verhältnis, das sehr oft diskutiert wird und oft sehr einseitig gesehen wird und das, man könnte sogar sagen, leider nicht ganz so eindimensional ist, wie man vermuten könnte. Es ist ein Verhältnis, jedenfalls in modernen, sehr stark regulierten, subventionierten und besteuerten Marktwirtschaften ein Verhältnis des gegenseitigen Missbrauchs. Daher auch der Titel. Gegenseitiger Missbrauch, Unternehmen und Staat. Man hört ja oft, dass Unternehmen oder auch Unternehmer, das ist vielleicht sogar in vielen Zusammenhängen der bessere Begriff, dass also auch Unternehmen mächtiger wären als der Staat, sie verfügen über so viel Kapital und Einfluss und so weiter. Auf der anderen Seite hört man die Klage, der Staat, also politisch gewählte politische Entscheidungsträger, demokratisch gewählte politische Entscheidungsträger und die von ihnen geleiteten Bürokratien würden sich zu stark in unternehmerische Entscheidungen einmischen. Letzteres ist ganz ohne Zweifel wahr. Aber es ist schon mehrfach in der Geistesgeschichte die Frage gestellt worden, ob denn Unternehmer automatisch Anhänger von besonders freien Märkten wären. Also ob sie ein Anhänger der Konkurrenz per se sind. Und das scheint schon aus unmittelbaren Handlungsanreizen heraus nicht der Fall zu sein. Wenn ein Unternehmen eine besonders starke Position in einem Markt hat, so gibt es starke Anreize, diese zu verteidigen. Und zwar nicht nur dadurch, dass man bessere Produkte zu besseren Preisen mit besserem Service, was auch immer, anbietet als die Konkurrenz und möglichst auch als potenzielle Konkurrenz oder die eigene Marktposition verbessert, indem man aufholt oder überholt und bessere Produkte anbietet oder indem man ganz neue Märkte schafft, sondern es gibt auch einen starken Anreiz dafür, den Staat zu missbrauchen, indem man für Regulierung eintritt, Regulierung unterstützt, die es für Konkurrenten schwer machen, in den Markt einzutreten, die eigene Position stärken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich von staatlicher Seite starke Anreize dafür, Unternehmen zu missbrauchen, indem sie für politische Ziele eingesetzt werden, indem sie zu Handlungen gebracht werden, die sie in einem freien Markt gar nicht durchführen würden, indem sie zur Unterstützung bestimmter Projekte herangezogen werden. All das ist der Missbrauch der Unternehmen durch den Staat. Der Missbrauch des Staates durch die Unternehmen besteht darin, einerseits stärkere Regulierungen zu fordern, die zum eigenen Nutzen sind, zum Beispiel bestimmte Standards umzusetzen, die vielleicht von großen Unternehmen erfüllt werden können, von kleineren, mittleren aber nicht, im Reporting, wo auch immer, bei den Produkten. Staaten können auch dafür missbraucht werden, den Menschen das Recht zu nehmen, Waren aus anderen Ländern, aus anderen Wirtschaftsräumen zu einem niedrigen Preis oder zum Preis, der dort verlangt wird, zu erwerben, indem Zölle eingerichtet werden, Handelsschranken eingerichtet werden. All das ist ambivalent, denn natürlich gibt es auch Unternehmen, die für das Niederreißen von Handelsschranken eintreten, weil sie auf die Importe angewiesen sind, weil das für sie wichtig ist, zum Beispiel Handelsunternehmen und Ähnliches, aber auch viele andere im Technologiebereich, im Energiebereich, wo auch immer. Warum ist das nun so? Warum ist dieser gegenseitige Missbrauch überhaupt möglich? Er ist natürlich, und da sind wir wieder beim Machtmonopol des Staates vor allem deshalb möglich, weil sich Staaten, weil sich Bürokratien, die politische Entscheidungen exekutieren, immer stärker im Laufe der Zeit in unternehmerische Entscheidungen eingemischt haben, indem sie immer stärker in potenziell autonome Entscheidungen der Unternehmen eingegriffen haben. Ich rede hier nicht von so allgemeinen Dingen wie Schutz der Durchsetzung von privaten Verträgen, Schutz privaten Eigentums und so etwas. Das kann man vielleicht mit einiger Fantasie auch als Eingriffe in unternehmerische Freiheit bewerten. Das ist aber schwer. Und darüber will ich ja auch gar nicht reden. Ich rede über immer tieferen Eingriffe in regulatorischer Hinsicht zuerst einmal. Bei der Regulierung von Produkten, bei der Regulierung von Produktionsprozessen, bei der Regulierung der Auswahl von Kunden, wem darf ich überhaupt was verkaufen oder darf ich mich weigern, irgendjemandem etwas zu verkaufen, muss ich allen Leistungen anbieten oder kann ich mir da was aussuchen und so etwas. Das ist das Regulatorische. Dann haben wir an nächster Stelle natürlich den Steuerstaat. Der Staat finanziert sich über Steuern. Nicht nur, aber doch ganz überwiegend, jedenfalls im Westen. Und diese Steuern werden sehr selektiv als Machtinstrumente eingesetzt. Denn es werden bestimmte Sachen immer ausgenommen von irgendwelchen Steuern. Die Ausnahmen sind extrem komplex. Bei bestimmten Dingen zahlt man dann weniger Steuern. Bei anderen zahlt man mehr. Es gibt die sogenannten Sündensteuern. Es gibt aber auch die Ausnahmen bei allen möglichen Steuern. Dinge, die man, wie man weiß, von der Steuer absetzen kann. Also praktisch man setzt sie ja nicht von der Steuer ab, sondern man setzt sie vom zu versteuernden Einkommen an. Steuern auf zahlreiche einzelne Produkte und so etwas. Und das ist natürlich einerseits ein politisches Instrument, um Einkommen zu generieren einerseits, aber das könnte man auch anders, sondern auch dafür, um bestimmte politische Ziele zu erreichen oder doch wenigstens so zu tun, zu simulieren, als wären das die vorrangigen Ziele und als würde der Staat etwas tun. Ich sage nur, Abgaben auf Alkopops, auf alle möglichen Stoffe, sehr hohe Steuern auf Energieträger. Für all das findet eine demokratische Mehrheit Begründung. Ist ja nicht einfach gesagt, wir machen das, um das hier komplexer zu machen und wir machen das, um Handouts geben zu können, um Unternehmen von uns abhängig machen zu können. Aber das kommt ganz automatisch. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Dann, wenn zum Beispiel die Steuerlast sehr stark abhängt davon, was und wie man genau produziert, wie man Investitionen macht, wo man vielleicht irgendwelche Ausnahmetatbestände nutzen kann, dann wird es für Unternehmen ganz, ganz, ganz interessant, die politischen Entscheidungen, die dahinter stehen, zu beeinflussen. Darauf Einfluss zu nehmen, durch öffentlichen Druck, über Lobbyismus, über alles Mögliche, über Gespräche mit den Politikern. Also versuchen Unternehmen dann den Staat umgekehrt zu missbrauchen. Der Staat missbraucht die Unternehmen dafür, bestimmte, oft sehr kleinteilige Ziele nicht zu erreichen, aber doch zumindest zu zeigen, dass an der Erreichung gearbeitet wird, der Kampf für die Gesundheit, gegen den Klimawandel, wofür alles so Politiker heutzutage kämpfen. Und das geht mit steuerlichen Mitteln und Ähnlichem. Ich komme zum großen Mittel der Subvention gleich noch. Aber hier reden wir erstmal über Steuern und über Einzelregulierung. Wie Stoffe aussehen müssen, wie Produkte aussehen müssen, was da drin sein darf, was nicht. Und so etwas. Und je tiefer das wird, desto größer ist der Anreiz natürlich dafür, Unternehmen wiederum den Staat zu beeinflussen. Und die sind nicht automatisch dafür, dass der Staat sich raushält und sagt, lass das den freien Wettbewerb entscheiden. Nein, natürlich haben Unternehmen ein ganz starkes Interesse, Regulierungen zu unterstützen, die ihnen ihre Marktstellung sichern. Das ist ganz logisch. Das würde jeder so machen. Oder die ihnen ermöglichen, bestimmte Märkte erst zu eröffnen, zu machen. Durch politischen Druck. Durch politische Maßnahmen. Durch politische Regelungen. Das ist also ein gegenseitiger Missbrauch. Ohne massive staatliche Regulierung bräuchte man gar keine Lobbyisten. Wir lassen mal den Fall der direkten Staatsaufträge an Unternehmen, für die immer lobbyiert werden muss, dass man ja sozusagen Anbieter gegenüber dem Kunden, hier raus. Das ist der geringste Teil des Lobbyismus. Es sind sehr viele Unternehmen dabei zu lobbyieren, die überhaupt nie Staatsaufträge bekommen oder nur in sehr geringem Maße. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, die Unternehmer heranzuziehen mit Benefits, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, die sich offensichtlich nicht realisieren, wenn man das freie Spiel von Angebot und Nachfrage, indem man die individuellen Entscheidungen der Menschen einfach laufen lässt. Denn natürlich, wenn Menschen bestimmte Präferenzen haben oder herausbilden, dann werden sie versuchen, ihre ökonomischen Entscheidungen danach auszurichten. Zum Beispiel Produkte zu kaufen, die ihren Normen entsprechen, die ihren Ansprüchen entsprechen. Oder auch Produkte zu meiden, die ihnen nicht mehr entsprechen. All das beobachten wir im regulierenden Staat mit regulierten und politisch oft sehr aktiven Unternehmen seit langem. In letzter Zeit hat sich aber eine Tendenz verstärkt, die immer da war, die nie weg war, aber die sich jetzt wieder noch viel stärker Bahn bricht, nämlich die Tendenz zu großen, sehr großen, direkten Subventionen für Unternehmen. Zum Beispiel für die Ansiedlung von Unternehmen. Für die Ansiedlung von Unternehmen, die für irgendetwas Gutes stehen. Ich bezweifle nicht im Einzelnen für alle diese Fälle, dass das Interesse nicht ein gutes ist. Oft muss man das trotzdem bezweifeln, aber das ist ja an dieser Stelle gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir einen Wettbewerb haben, wo dann Unternehmen in einer globalisierten Welt auch noch Staaten gegeneinander ausspielen können. Ich habe gerade vorhin den Chef von Volkswagen gehört, der sagte, ja, in den USA, da wird ja noch mehr subventioniert. Er hat das Wort natürlich nicht in den Mund genommen, er hat da von Rahmenbedingungen geredet. Die mögen auch besser sein, weil die USA sind auch ein hochregulierter Staat, aber manches geht doch, glaube ich, doch noch ein bisschen schneller als in Deutschland. Aber was er auch meinte, ist, da werden Milliarden draufgelegt, um ein Werk irgendwo zu bauen. Weil man die industrielle Basis stärken will, weil das die Werke Klimaziele erreichen, whatever. Da gibt es noch eine ganze Menge. Unabhängig von anderen Staaten machen und so weiter. Und dass Staaten diese Möglichkeit überhaupt eröffnen, dass sie sozusagen zum Missbrauch einladen, zum sagen, okay, von dir bekomme ich 1 Milliarde, wenn ich hier ein Werk hinbaue, aber von deinem Nachbarn, oder manchmal liegt doch ein großer Ozean dazwischen, von einem anderen Land bekomme ich aber 2 oder 5 oder 10 Milliarden. Das ist gefährlich. Langfristig. Denn zum immer stärker regulierenden Staat kommt jetzt der direkt als Unterstützer von Unternehmen mit Steuerzahlergeld agierende Staat hinzu. Wie gesagt, der war immer da, aber es verstärkt sich in letzter Zeit ganz offensichtlich. Auch öffentlichkeitswirksam. Das wird ja gefeiert. Das wird ja nicht etwa im Verborgenen gemacht. Das sind ja nicht etwa Deals, die immer unterstellt werden, die da in Brüssel oder Berlin gemacht werden, hinter verschlossenen Türen. Das Unternehmen schickt 3 Lobbyisten. Nein, die sind ja auch noch alle stolz darauf, dass Geld aus Steuermitteln, also dass der Staat viele hören das immer nicht gerne, viele schon, aber viele auch nicht gerne, dass der Staat mit Zwangsmitteln eintreibt, einem Unternehmen gegeben wird. Dafür, dass es irgendwo ein Werk baut oder dass es bestimmte Produkte baut. Oder dass auch Kaufentscheidungen massiv durch Einzelsubventionen, da geht es ja meistens nicht um Milliarden, sondern um ein paar tausend Euro, beeinflusst werden sollen. Immer mit Geld, da freiwillig würden die ja scheinbar nicht bauen. Und freiwillig würden die auch keine, würden Menschen auch bestimmte Autos nicht kaufen. Vielleicht. Vielleicht auch doch, aber jedenfalls nehmen sie diese Subventionen gut mit. Dass also den einen Menschen Geld weggenommen wird, das dann anderen gegeben wird. Noch zusätzlich zu Risikogarantien und allen möglichen Sachen, die Instrumente, da könnte man 10 Podcasts zu machen, wie der gegenseitige Missbrauch von Staat und Unternehmen in beide Richtungen technisch funktioniert. Exportgarantien, Bürgschaften, direkte Subventionen, Ausnahmen, der Industriestrompreis. Das ist ja schon so absurd, dass es wehtut, der Industriestrompreis. Wenn ein Ziel wäre, elektrische Energie, den Verbrauch von elektrischer Energie tatsächlich massiv einzuschränken und nicht nur symbolhafte Handlungen zu vollbringen, wie 3 Minuten weniger zu duschen oder so etwas, dann müsste man natürlich an die Großverbraucher zuerst ran. Das würde, und das tut es ja auch schon, trotz Industriestrompreisprojekten und allen möglichen, das würde möglicherweise das Investitionsverhalten stark beeinflussen. Aber es würde wenigstens in Richtung der Ziele gehen, die Vorgänge. Es ist vollkommen absurd, für die großen Verbraucher deutlich niedrigere Preise anzusetzen. Es sind ja nicht mal Preise. Es sind ja letztlich, es ist ja ein Konvolut aus Steuern und Abgaben. Und der Preis hintendran, den irgendjemand, der diese Energie bereitstellt, bekommt, ist ja nur ein relativ kleiner Bestandteil am Endpreis. Aber davon mal abgesehen, dann würde das sinnvoll sein. Denn dann, wenn bei Großverbrauchern das Interesse sehr stark wäre, weniger zu verbrauchen, dann könnte man im Hinsicht durch diese Ziele irgendetwas erreichen. Allerdings besteht dann wieder die Gefahr, dass Unternehmen außerordentlich mobil sind. Das ist natürlich etwas Gutes global. Aber es werden die Mobilen belohnt zugunsten der Immobilen. Aus seinem Haus zieht man wegen des Strompreises nicht so schnell weg. Zumal die Zonen, in denen das dann deutlich billiger ist, vielleicht auch ein ganzes Stück weg sind und so weiter. Also, es werden Steuern auf Immobilität erhoben. Wenn man ganz zynisch wäre, könnte man sagen, ist doch vielleicht auch noch gut. Aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Man könnte sagen, dass so das Verhalten der Menschen wenigstens in die richtige Richtung gelenkt wird. Aber nicht mal das funktioniert ja. Das ist ja, da kann man auch wieder sagen, dass das vielleicht gut ist. Aber letztlich leiden in diesem Prozess alle diejenigen, die viele kleine Beiträge zahlen, über ihre Steuern, über teurere Produkte und nicht das große Interesse haben an einem bestimmten Projekt oder an einem bestimmten Preis. Das ist eine Grunderkenntnis der politischen Ökonomie, dass diejenigen mehr Mittel aufwenden können und das auch tun, die ein sehr fokussiertes Einzelinteresse an irgendetwas haben. Unternehmen haben ein massives Interesse an langfristigen Subventionen für einzelne ihrer Produkte. Das ist ganz klar. Steuerzahler haben ein Interesse daran, nicht für die Hobbys oder die Vorlieben anderer zu bezahlen, aber gesamt betrachtet auf ihre Gesamtsteuerrechnung ist das nicht sehr viel. Darum tun die relativ wenig. Das ist auch rational. Aber es ist gefährlich. Und Unternehmen hätten in ihrer Summe natürlich ein Interesse an einer gesamtniedrigen Steuerlast. Da sind sie sich auch weitgehend einig. Aber auch an einer massiven Entbürokratisierung. Da wird es schon ein bisschen weniger. Denn das ist ein Wettbewerbsvorteil für die Großen gegenüber den Kleinen. Das ist bei bestimmten Regulierungen ein Wettbewerbsvorteil gegen Newcomer in Märkte. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die die Marktwirtschaften sagt. Märkte müssen angreifbar sein. Das muss zumindest die Chance bestehen, dass andere da reinkommen in die Märkte. Und so werden ja viele Regulierungen, viele lange Gesetze inzwischen mit Hilfe von Unternehmensberatung und sogar mit Entsandten aus Unternehmen gemacht. Und das ist das Gefährliche. Nun könnte man sagen, das ist unumgänglich, weil so viel reguliert ist, weil wir in einem Hochregulierungsstaat leben. Ja, in gewisser Weise ist das vielleicht unvermeidlich, aber zumindest kann man ja über Lösungen mal nachdenken. Nämlich ein tatsächlich massiv vereinfachtes Steuersystem, Gesetze, die Subventionen verhindern. Man muss übrigens, wenn man das, diese kleine Schleife möchte, sagen, dass die EU da tatsächlich in mancher Hinsicht, was unmittelbare staatliche Subventionen betrifft, sonst nicht. Nicht bei der Regulierung, das ist eher umgedreht. Aber was staatliche Subventionen betrifft, stärker ein Verteidiger des freien Marktes ist als die nationalen Regierungen. Weil natürlich Subventionen im Wesentlichen lokal wirken. Bestimmte Subventionen unterstützen bestimmte Unternehmen. Und die sind irgendwo. Und damit ist das Interesse an massiven Subventionen in den kleineren Territorialeinheiten größer. Sieht man auch in den USA, was die Bundesstaaten da teilweise machen, um irgendjemanden anzulocken in ihre sonst weitgehend leerstehenden Staaten. In Deutschland auch, aber in den USA fällt es gerade sehr auf, weil sie natürlich auch massive Bundesmittel dafür verwenden können. Also, Gesetze gegen Subventionen, tatsächliche Gesetze, nicht irgendwelche Kannbestimmungen. Und das ist eine ganz allgemeine Regel, eine strikte Einhaltung der Schuldensperre, denn Subventionen werden sehr gern über Schulden finanziert. Das sind Dinge, die gebraucht werden. Und dann werden nicht Unternehmen besser und der Staat wird nicht besser, sondern das ist eine Form der Selbstbeschränkung, in dem Unternehmen weniger Anreize und weniger Möglichkeiten haben, den Staat zu missbrauchen und umgekehrt genauso. Dann werden Politiker wieder etwas stärker, nicht vollkommen, daran gemessen, ob ihre Regeln funktionieren und umgesetzt werden, die Regeln, die gesetzt werden. Ob Menschen sich ihrer Person und ihres Eigentums sicher sein können. Anstatt daran, ob irgendwer einen besonders großen Teil vom Kuchen abbekommt, den er im Zweifelsfall im Übrigen gar nicht ganz überblicken kann. Also sind die allgemeinen Lösungen gegen den gegenseitigen Missbrauch von Staat und Politikern sehr allgemeine und einfache Lösungen, die den gesamten Staat betreffen. Und der Staat hat das Machtmonopol, es muss da angefangen werden. Es nützt nichts, an Unternehmen zu appellieren, ihr dürft nicht um Subventionen wetteifern oder so. Oder ihr dürft nicht versuchen, den Regulierungsprozess so stark zu beeinflussen mit Lobbyisten. Das geht am Kern der Dinge vorbei. Sondern es muss weniger reguliert werden, sehr viel weniger bei vier Produkten. Es muss, und das betrifft jetzt die breite Masse, die ja diese Regulierungen oft unterstützt, es muss vielleicht eine auch nur halbwegs stärker realistische Risikowahrnehmung bei Regulierung erreicht werden. Denn viele der Regulierungen werden ja gemacht, weil die Leute Angst vor allen möglichen Dingen haben, Angst gemacht bekommen, aber auch selber Angst haben. Der Tod lauert ja inzwischen überall um die Ecke. Der Nahtod, der Ferntod, die schwere Krankheit und sonst etwas. Risikowahrnehmung, Wahrnehmung von Risiken, Suggestion von Risiken ist eines der mächtigsten rhetorischen Mittel, um Regulierung durchzusetzen und um in der Abwendung auch Subventionen durchzusetzen, steuerliche Ausnahmen, all das, was so viele gerne haben. Da muss angesetzt werden. So sind also die Mittel gegen den gegenseitigen Missbrauch von Staat, von politischer Macht und Unternehmen, gegenseitig, wie gesagt, das betone ich nochmal, ganz allgemeine Mittel. Konzentration auf allgemeine Regeln, stärkere Konzentration. Eine Bewusstseinsänderung weg von Risikowahrnehmung an jeder Ecke. Und das vielleicht als letzter Satz, das Transparentmachen dieser gigantischen Summen, die da auf dem Spiel stehen und die Einzelnen zufließen und nicht etwa der Allgemeinheit. Natürlich wird immer gesagt, jede Subvention nutzt der Allgemeinheit. Nein, nur alle Steuerzahler bezahlen. Nützen tut sie immer zuerst einigen. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.